NDR Info. Echo der Welt.
Das Echo der Welt heute mit diesen Themen. Völlig überlastet, das britische Gesundheitssystem in der Krise. Viele entlassen, der Türkei fehlen Staatsbedienstete. Fast gestoppt, Indiens Geldentwertung bremst Prostitution und Menschenhandel. Gefährliche Fluten, Kenias Kampf gegen Bilharziose und heftige Diskussionen. Tunesien will keine abgeschobenen Straftäter. Die britische Gesundheitsversorgung steckt in einer schweren Krise. Ärzte und Krankenhausbetreiber sprechen bereits davon, dass das staatliche Gesundheitssystem vor dem Zusammenbruch steht. Die Notfallaufnahmen sind völlig überlastet, Ambulanzen können schwerkranke Menschen nicht einliefern, weil sogar schon die Flure überfüllt sind. Notwendige Operationen müssen kurzfristig abgesagt werden, weil keine Betten zur Verfügung stehen. Premierministerin Theresa May gerät wegen des Themas, das wirklich jeden angeht, immer mehr unter Druck. Neben dem Brexit steht sie jetzt vor einer zweiten schweren Aufgabe, der, den Zorn der Patienten zu entkräften. Aus London Jens-Peter Marquardt.
Die 72 Jahre alte Pat McIntosh aus Jack Heaton in West Yorkshire bekam über die Feiertage keinen Termin beim Hausarzt, fühlte sich aber grottenschlecht und fürchtete, eine Lungenentzündung zu haben. Auch der ärztliche Notruf konnte ihr keinen Doktor vermitteln. Letzter Ausweg, die Notfallaufnahme des Bezirkskrankenhauses Dewsbury. Doch dort geschah erst einmal nichts. 19 Stunden musste Pat McIntosh warten, bis sich endlich ein Doktor um sie kümmerte. Ihre Schwiegertochter wartete mit.
Vor lauter Müdigkeit und Verzweiflung habe ich geweint.
Es seien chaotische Zustände gewesen, die Notfallaufnahme völlig überlastet. Überall auf den Fluren hätten Patienten auf Rollliegen herumgelegen und auf Hilfe gewartet. Pat McIntosh ist kein Einzelfall. Überall im Land klagen jetzt Patienten über die Zustände in den britischen Krankenhäusern. Nigel Charles aus Devon hatte einen Lungenverschluss, musste 13 Stunden auf einer harten Liege im Wartebereich seines Krankenhauses liegen, bevor er endlich ein ordentliches Bett bekam. Angenehm sei das nicht gewesen.
It's not a very pleasant experience being stuck for so long on a very hard, uncomfortable trolley in the middle of a huge A&E waiting area. Very tedious, boring and unpleasant experience.
Die Winterkrise in den britischen Krankenhäusern ist inzwischen zur Tradition geworden. Vor allem über die Feiertage zum Jahreswechsel bricht regelmäßig der Notstand aus. Doch so schlimm wie diesmal sei es noch nie gewesen, sagt die Präsidentin des Royal College of Physicians, Jane Dacre.
Meine Kollegen sagen mir, das ist das Schlimmste, was sie bisher erlebt haben. Sie wissen nicht mehr, wo sie die Patienten in den Krankenhäusern unterbringen können. Und sie haben das Gefühl, dass sie einfach nicht mehr den Standard an Fürsorge bieten können, für den sie ausgebildet sind.
Es sind nicht nur die Notfallaufnahmen, die kollabieren. Auch die reguläre Versorgung in den Krankenhäusern erfüllt die selbst gesteckten Ziele nicht mehr. Eigentlich sollen Krebsbehandlungen spätestens 62 Tage nach der Diagnose beginnen und die Patienten nicht länger als 18 Wochen auf eine Routineoperation warten müssen. Beides schafft der staatliche Gesundheitsdienst, der National Health Service, kurz NHS, nicht mehr. Emily Barleys Großvater in Nottinghamshire sollte sich dringend einer Krebsoperation unterziehen, doch dazu kam es nicht. Die Operation wurde abgesagt und am nächsten Tag noch einmal gecancelt.
It was cancelled once and then it was cancelled again the following day.
Neurochirurg Richard Kerr kennt diese Probleme nur allzu gut. Auch er meint, eine solche Unsicherheit dürfe man den Patienten nicht zumuten.
To have that operation cancelled often at short notice.
Eine abgesagte Operation ist häufig verheerend für die Patienten und für ihre Familien und auch für unser Personal. Wir haben das Gefühl, wir versagen vor unseren Patienten. Wir bereiten sie für diese Operationen vor und dann müssen wir ihnen sagen, sorry, sie müssen weiter warten und noch einmal durch die ganze Vorbereitungsprozedur. Und vor allem, diese Patienten müssen fürchten, dass sich ihr Zustand weiter verschlechtert. Also, solche Absagen haben eine riesige Wirkung auf die Patienten und das Personal.
So, this has a huge impact both on the patients and the staff.
Die Gynäkologin Sridhar berichtet von ähnlichen Zuständen am King's College Hospital in London.
Die größte Frage, die sich mir jeden Montagmorgen stellt, ist, kann ich in dieser Woche 50% der geplanten Operationen ausführen oder nur 25%, wenn überhaupt? Immer häufiger müssen wir Patienten sogar zweimal absagen.
Das ärztliche Personal ist knapp in den britischen Krankenhäusern, vor allem aber gibt es nicht genügend freie Betten.
Entweder ist kein normales Bett auf der Station frei, in dem der Patient nach der Operation weiter betreut werden kann, oder es gibt kein Bett auf der Intensivstation, wenn die Patienten nach einer schwierigen Operation besondere Unterstützung brauchen.
In den britischen Krankenhäusern gibt es inzwischen einen wahren Bettennotstand. Das liegt vor allem daran, dass die Regierung an anderen Stellen im Sozialsystem gekürzt hat, zum Beispiel bei der Pflege älterer Menschen. Deshalb können viele Patienten aus den Krankenhäusern nicht entlassen werden, obwohl ihr Zustand eigentlich die Überführung in eine Pflegeeinrichtung möglich macht. Das britische Gesundheitssystem ist in der Hand des Staates. Es gibt hier keine gesetzliche Krankenversicherung. Die Briten müssen auch keine Beiträge für ihre Gesundheitsversorgung zahlen. Jeder, der in Großbritannien lebt, wird vom NHS kostenlos versorgt. Die gesamten Kosten werden aus dem Staatshaushalt gezahlt. Deshalb steht jetzt angesichts der aktuellen Zustände auch direkt die Regierung am Pranger, Premierministerin Theresa May und ihr Gesundheitsminister. May hatte Anfang der Woche ihre soziale Seite betont, in einer Rede vor Wohlfahrtsorganisationen von ihrem Leitbild einer Shared Society, einer gemeinsamen Gesellschaft, gesprochen. Labour-Oppositionsführer Jeremy Corbyn reagierte darauf mit Spott.
Earlier this week, the Prime Minister said she wanted to create a shared society.
Wir haben jetzt offenbar diese Shared Society. Immer mehr Leute müssen sich jetzt auf den Krankenhausfluren die Liegen teilen. Immer mehr Leute teilen sich in den Notfallaufnahmen die Wartezimmer. Unser Gesundheitsdienst ist in der Krise, aber unsere Premierministerin leugnet das.
Our NHS, Mr. Speaker, is in crisis, but the Prime Minister is in denial.
Für Theresa May kommt diese Krise jedenfalls zur Unzeit. Sie ist voll damit beschäftigt, den extrem komplexen Austritt des Landes aus der Europäischen Union vorzubereiten. Eine Reform des ebenfalls ziemlich großen und komplexen NHS überfordert sie. Deshalb versuchte sie im Unterhaus, die Krise zumindest klein zu reden. Es habe da wohl eine kleine Anzahl von nicht akzeptablen Vorfällen gegeben, so May.
I accept there have been a small number of incidents where the where unacceptable practices have taken place.
Gut möglich, dass sie damit auf Dauer nicht durchkommt und am Ende doch ein paar Milliarden mehr für Gesundheit und Pflege in einer alternden Gesellschaft bereitstellen muss. Schon jetzt bildet der NHS mit jährlichen Kosten von etwa 160 Milliarden Euro den größten Posten im Staatshaushalt. Pro Kopf der Bevölkerung gibt das Land damit aber immer noch etwa ein Drittel weniger für die Gesundheitsversorgung aus als Deutschland.
Jens-Peter Marquardt. Die Türkei entwickelt sich seit dem Putsch vom vergangenen Sommer immer weiter, immer schneller weg von demokratischen Verhältnissen. Präsident Erdogan strebt ganz offenbar eine autokratische Herrschaft an, diktatorisch könnte man es auch nennen. Der Putsch vom Sommer hat ihm Argumente für sein Vorgehen etwa gegen die Gülen-Bewegung geliefert. Und er hat das öffentliche Leben an manchen Orten nahezu zum Erliegen gebracht. Denn bisher wurden rund 125.000 Staatsbedienstete entlassen, die nicht mal eben zu ersetzen sind. Wie funktionieren nun also Polizei, Armee, Schulen, Krankenhäuser ohne all diese Mitarbeiter? Wirkt sich die brachiale Entlassungswelle möglicherweise auch auf die Sicherheit im terrorgeprüften Land aus? Aus Istanbul Christian Buttgereit.
Gerade am vergangenen Wochenende hat die türkische Regierung per Dekret erneut 8.400 Staatsbedienstete entlassen, darunter zahlreiche Mitarbeiter der Justizbehörden und Lehrkräfte an Universitäten. 41.000 sitzen in Untersuchungshaft. Auch wenn es vielleicht anders scheine, alles geschehe mit Augenmaß, sagte Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan vor Botschaftern in Ankara.
Gegenüber der Manipulation der Fethullah Gülen Terrororganisation werden wir immer aufmerksam und vorsichtig sein. Wir werden unsere Bemühungen fortsetzen, den Staat von ihnen zu säubern. Dabei werden wir Schuldige und Unschuldige bewusst voneinander trennen.
Auch wenn Erdogan versichert, die freien Stellen würden umgehend wieder besetzt, die Massenentlassungen bleiben nicht ohne Auswirkungen. Auswirkungen auf das öffentliche Leben. Ein ganz praktisches Beispiel gibt die in Istanbul lebende deutsche Unternehmerin Gabriele Kern-Altendisch.
Ich kriege immer ein ICAMET, eine Aufenthaltsgenehmigung, die kriege ich für 2 Jahre. Und die wird eigentlich anstandslos verlängert. Am 27. August habe ich das beantragt und habe den Termin für meine Anhörung, wo ich dann den neuen Antrag hoffentlich bestätigt bekomme, erst für den 2. März bekommen.
Die Wirtschaft leidet unter den Putschfolgen auch auf ganz direkte Weise. In der vergangenen Woche erließen die türkischen Behörden Haftbefehle gegen 380 Unternehmer. Ihnen werden Verbindungen zum Prediger Fethullah Gülen vorgeworfen. Sie hätten das Gülen-Netzwerk finanziert. Zuvor waren bereits zahlreiche Unternehmen unter Zwangsverwaltung gestellt worden. Auch der deutsche Shopping-Center-Entwickler ECE bekam die harte Hand des Staates zu spüren. Da die Eigentümerfamilie eines ihrer türkischen Shoppingcenter verdächtigt wird, der Gülen-Bewegung nahezustehen, setzte die Regierung einen Treuhänder ein. Er soll das Einkaufszentrum versteigern lassen und den Erlös in einen Staatsfonds überführen. Georg Fleck von der Friedrich-Naumann-Stiftung in Istanbul bereitet das Sorgen. Denn um als Unternehmer in der Türkei tätig zu sein, sei es unabdingbar,
dass man eine politische Stabilität hat, die garantiert, dass man also nicht jederzeit Sorge haben muss, dass irgendeine Investition in den Sand gesetzt wird, weil aus irgendwelchen politischen Gründen Eingriffe vorgenommen werden des Staates.
Die Massenentlassungen werden auch an den Schulen deutlich. Nach Ende der Sommerferien im September wussten manche Schüler morgens nicht, ob überhaupt ein Lehrer erscheint. Zudem mussten die Schüler der zahlreichen Schulen der Gülen-Bewegung auf andere Schulen verteilt werden. Eltern beklagen außerdem, dass viele bisher säkular orientierte Schulen in religiöse Iman-Hatib-Schulen umgewandelt werden. Druck bekommen auch viele Studenten zu spüren. Mit den neuen Lehrkräften, die als Ersatz für die Suspendierten oder Entlassenen kamen, habe sich auch das Klima an der Universität geändert, sagt Elias, der in Kocaeli Politikwissenschaften studiert.
Wir können uns nicht mehr so frei verhalten wie früher. Wenn wir im Unterricht mal zu kritisch werden, zu scharf argumentieren, fürchten wir vielleicht unser Studium nicht mehr abschließen zu können oder bei Prüfungen durchzufallen. Ja, da ist leider eine gewisse Autozensur entstanden.
Sein Kommilitone Ömer hat den Eindruck, dass es nicht nur darum gehe, Anhänger des Gülen-Netzwerkes aus dem Verkehr zu ziehen, sondern das ganze Bildungssystem auf Linie zu bringen.
Ja, Erdogan biat edeceğiz.
Es ist zum Beispiel so, dass wenn ein Dozent Professor werden will, oder wie in meinem Fall, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter und man will aufsteigen, dann wird angedeutet, dass es sicher nützlich wäre bei der Karriereplanung, wenn man aus der Gewerkschaft austritt. Also eine versteckte Drohung.
Ein zumindest genauso großes Problem dürfte die Entlassungswelle bei Militär und Polizei mit sich bringen. Seit Juli wurden tausende Polizisten und Soldaten suspendiert oder unehrenhaft entlassen. Auch sie stehen materiell häufig vor dem Nichts. Gerade bei ranghohen Dienstgraden wurde zudem oft das Privatvermögen beschlagnahmt. Man lebe bescheiden und werde von der Familie unterstützt, sagen entlassene Sicherheitskräfte, die lieber nicht öffentlich in Erscheinung treten wollen. Um die Lücken im Personalbestand zu schließen, hatte die Regierung Werbekampagnen gestartet. Doch wer will schon Soldat werden in einem Land, das sich im Krieg befindet? Wer möchte Polizist werden, wenn es ständig Anschläge auf die Polizei gibt? Seit dem Putschversuch stehe bei den Sicherheitskräften kein Stein mehr auf dem anderen, sagt Seskin Tanrikulu, ein Abgeordneter der größten Oppositionspartei CHP. Die entlassenen Generäle und Offiziere seien nicht so einfach zu ersetzen. Für geradezu fatal angesichts der Terroranschläge hält der ehemalige Major der türkischen Spezialeinheiten Abdullah A. die Situation beim Geheimdienst. Diese habe zu 95% aus Gülen-Leuten bestanden, die nun suspendiert worden seien. Dadurch sei ein ebenfalls 95%iges Vakuum entstanden.
Christian Buttgereit. Seit Indiens Präsident Modi im vergangenen Jahr beschlossen hat, die 500- und 1.000-Rupienscheine im Land aus dem Verkehr zu ziehen, sofort und ohne große Ankündigung, um Schwarzgeld zu entwerten, seitdem fehlt Geld an allen Ecken und Enden, gerade bei den einfachen Menschen, denen ohne Kreditkarte. Etwa in Asiens größtem Slum Dharavi in Mumbai. Und dort wiederum im Rotlichtviertel. Kein Geld, keine Freier. Man könnte das als positiven Effekt bewerten, allerdings müssen die vielen Zwangsprostituierten in Mumbai ihre Schulden bei Bordellbesitzern abzahlen und brauchen daher Einkommen. Ein ganz sicher positiver Effekt, auch der Menschenhandel wurde mangels Bargeld offenbar weitgehend gestoppt. Aus Indien Bernd Muschborowska.
Im Rotlichtbezirk in Mumbai mit seinem geschäftigen Treiben sind die Auswirkungen der Geldscheinentwertung deutlich zu sehen. Vergeblich warten die Prostituierten, von denen die meisten als Sexsklavinnen für Zuhälter und skrupellose Menschenhändler anschaffen müssen, auf Kunden. Seit der Entwertung der 500- und 1000-Rupien-Scheine fehlt den Wanderarbeitern und Tagelöhnern das nötige Bargeld für den Bordellbesuch. In einem kleinen Raum eines eindeutigen Etablissements in einer dunklen Gasse lauschen drei Männer, darunter ein älterer Herr mit europäischen Gesichtszügen, dem verführerischen Gesang der Mädchen. Doch auch sie lassen sich nicht zum Bleiben bewegen. Kein Geschäft, klagt der Zuhälter, der draußen auf der Straße nach neuen Kunden Ausschau hält. Es gibt kein Bargeld, deshalb bekommen die Arbeiter keinen Lohn und haben kein Geld. Und auch von außerhalb kommen weniger Leute. Das Geschäft ist völlig zusammengebrochen. Für die Mädchen, die in den Bordellen anschaffen müssen, sei das Ausbleiben der Kunden ein Drama, sagt Manju Vias, die Vorsitzende der Frauenorganisation AAWC, die sich um Zwangsprostituierte in Mumbai kümmert. Für sie wachse dadurch der Schuldenberg, den sie mit ihren sexuellen Dienstleistungen abarbeiten müssen. Der Preis, den der Bordellbesitzer für ein Mädchen bezahlt hat, muss sie an ihn zurückzahlen. Hinzu kommen andere Kosten wie Unterkunft und Verpflegung und alle weiteren Ausgaben, etwa für Arztbesuche oder Verwaltungsgebühren für Dokumente. Ein Mädchen muss also möglichst viele Freier haben, um seine Schulden abzuarbeiten. Das dauert ohnehin schon viele Jahre und diese Zeit verlängert sich jetzt. Einen positiven Effekt hat die unangekündigte Entwertung der alten 500- und 1000-Rupien-Scheine aber doch. Medienberichten zufolge ist das Sex-Trafficking, der Menschenhandel, weitgehend zum Erliegen gekommen. Da auch den Menschenhändlern, die in den Dörfern nach jungen Mädchen fürs Sexgeschäft suchen, das Bargeld ausgegangen ist. Manju Vias von der Frauenhilfskollektive AAWC ist in den letzten Wochen aufgefallen, dass deutlich weniger neue Mädchen in den Bordellen anzutreffen sind. Wenn wir in die Bordelle gehen, um den Frauen dort Hilfe anzubieten, machen wir bei den Neuankömmlingen medizinische Untersuchungen. Und wir haben festgestellt, dass seit Anfang November nur sehr wenige neue Mädchen angekommen sind. Ganz in der Nähe des Rotlichtbezirks liegt Dharavi, ein Slum, der mit einer Fläche von über 2 Quadratkilometern und rund 1 Million Einwohnern zu den größten Slums in ganz Asien gehört. Medienberichten zufolge werden hier jährlich über 50 Milliarden Rupien umgesetzt, umgerechnet rund 1 Milliarde US-Dollar. Alles in bar natürlich. Für die Händler und Kleinsthandwerker in den Wellblechhütten und Holzverschlägen der verwinkelten Armensiedlung ist das Geschäft seit der sogenannten Demonetization ebenfalls zum Erliegen gekommen. Das Geschäft laufe schlecht, sagt die Näherin Ganga Domikoli, die in einem Raum im oberen Stockwerk einer Holzhütte, der nur über eine steile Leiter zu erreichen ist, Hochzeitskleider näht. Es sei kaum noch Geld im Umlauf, deshalb habe sie nur noch halb so viele Bestellungen wie normalerweise. Digitale Bezahlsysteme wie die indische Smartphone-App Paytm, die in anderen Teilen der Wirtschaftsmetropole Mumbai und den anderen Großstädten des Landes bereits üblich sind, sind den meisten Bewohnern des Slums Dharavi noch weitgehend unbekannt. Wie dem Betelnussverkäufer, der in einer der engen Gassen seine Ware anbietet. Wir sind doch gar nicht genug gebildet, um damit umzugehen. Wir haben auch gar keine Smartphones, deshalb haben wir ja diese Probleme. Doch ganz langsam werden die Probleme geringer. Seit Anfang des Jahres, das Limit für Barauszahlungen am Geldautomaten von 2000 Rupien pro Tag auf 4500 angehoben wurde, umgerechnet 60 Euro, kommt wieder mehr Bargeld in Umlauf. Und die Geschäfte der kleinen Leute kommen Schritt für Schritt wieder in Gang.
Bernd Muschburowska. In Kenia gehört der dauernde Kampf gegen den unsichtbaren Killer Bilharziose fast schon zum Alltag. Wasser schöpfen, waschen, schwimmen, fischen. Der Kontakt mit dem Wasser des Victoriasees kann lebensgefährlich sein. Denn in den Fluten lauert ein mikroskopisch kleiner Parasit, der für eine schwere chronische Krankheit verantwortlich ist. An den Folgen der Bilharziose sterben weltweit jedes Jahr geschätzt bis zu 200.000 Menschen. Kenianische Wissenschaftler kämpfen gegen die chronische Erkrankung, die zu den vernachlässigten Tropenkrankheiten gehört. Aus Nairobi, Linda Staude.
Die Wellen des Viktoriasees schwappen träge um die Reifen eines weißen Kleinlasters. Ein Autowäscher schäumt die Windschutzscheibe ein. Sein Kollege füllt einen Eimer im flachen Uferwasser und nimmt sich die verdreckte Ladefläche vor. Direkt daneben stehen andere, knietief in den schmutzig-braunen Fluten und wienern Limousinen, Geländewagen und ein hellblaues Motorrad. Die Autowäsche im See ist nicht gerade umweltfreundlich, aber ein gutes Geschäft, sagt Simeon Ogala.
This one is 200 shillings onwards.
Autos bringen 200 Schilling, LKW sind teurer, vielleicht 250 oder 300. An einem guten Tag kann man über 15 Fahrzeuge waschen, an anderen vielleicht nur 2 oder 3.
Even get only 2 or 3.
Macht bis zu 3000 Schilling am Tag, rund 30 Euro. Viel Geld für eine ungelernte Kraft in Kisumu im Westen Kenias. Aber die Arbeit im Seewasser ist auch hochgefährlich.
You cannot take more than 3 months.
Nach ungefähr 3 Monaten fängt man an, sich schwach zu fühlen. Dir ist ständig schwindelig und du willst die ganze Zeit nur schlafen.
You feel like you want to sleep all the time.
Im Wasser lauert ein winziger Parasit, ein Saugwurm der Gattung Pärchenigel. Seine Larven dringen durch die Haut in den Körper ein. Dann treten sie in ein neues Entwicklungsstadium ein und wandern in verschiedenen Phasen durch den Körper, bis sie zu den Organen kommen, in die sie sich bevorzugt einnisten. Das kann die Blase sein, der Darm, aber auch Lunge, Leber oder das Gehirn, erklärt Maurice Odiere vom Kenianischen Medizinischen Forschungsinstitut KEMRI. Die Folge ist eine in Deutschland wenig bekannte Krankheit namens Bilharziose. Anders als die großen 3, Malaria, Tuberkulose und HIV, ist das eine chronische Infektion. Man kann sie eine ganze Weile haben, bevor man sich wirklich krank fühlt. Und selbst dann ist sie nicht wie Malaria, die einen ins Bett zwingt. Man fühlt sich lethargisch, bekommt Bauchschmerzen. Die eher harmlosen Anfangssymptome können ohne Behandlung lebensgefährlich werden. Langfristig drohen Nierenversagen, Leberfibrose, Ödeme in der Lunge, Darmentzündung oder Blasenkrebs.
Most of them have passed away. I think I'm the only surviving old man here.
Die meisten meiner früheren Kollegen sind gestorben. Ich bin der einzige überlebende alte Mann hier, sagt Autowäscher William Otieno, der den Job seit fast 40 Jahren macht. Bilharziose fordert jedes Jahr weltweit bis zu 200.000 Todesopfer, schätzt die Weltgesundheitsorganisation, auch weil der Wurmbefall oft nicht erkannt wird. Das Schöne an diesen Infektionen ist, dass es eine effektive Behandlung gibt. Das ist Praziquantel, ein sehr sicheres Medikament. Es gibt also ein Heilmittel, aber einen Impfstoff haben wir noch nicht. Bis der in Zukunft vielleicht einmal entwickelt ist, versuchen Maurice Odiere und seine Forscher am KEMRI, die Krankheit auf andere Weise zu stoppen. Große Pause in der örtlichen Primary School. Die Kinder toben über den heißen, staubigen Schulhof. Nur ein paar hundert Meter entfernt locken die kühlen Wellen des Viktoriasees. Aber da geht sie nicht rein, sagt die 12-jährige Michelle. Das hat man mir beigebracht. Bevor KEMRI sein Aufklärungs- und Forschungsprojekt an ihrer Schule gestartet hat, waren über 40% aller Kinder mit Bilharziose infiziert, so wie die 13-jährige Esther. Ich habe Seewasser zum Kleiderwaschen benutzt, zum Baden und es für unsere Tiere geholt. Aber das habe ich jetzt geändert. Ich kaufe Wasser und gebe es unseren Tieren. Seitdem die Kinder regelmäßig Tabletten gegen Bilharziose bekommen, hat sich die Zahl der Infizierten halbiert. KEMRI-Forscher Kennedy Agenio. Wir dachten, die Zahl würde stärker sinken, aber das war Forschung. Sie war so angelegt, dass wir alle 2 Jahre behandeln. Wir glauben, wenn wir das jedes Jahr tun, können wir mehr erreichen. Aber Medikamente allein lösen das Problem nicht. Zum einen gibt es bisher noch kein Mittel für kleine Kinder unter 6. Zum anderen bedeutet jeder Kontakt mit dem wurmverseuchten Wasser eine Neuinfektion.
Linda Staude. Die Debatte um Abschiebungen in die Maghreb-Staaten Tunesien, Algerien und Marokko ist nicht erst seit dem Attentat vom Berliner Breitscheidplatz eine mit Leidenschaft, aber auch Wut geführte. Und sie wird Teil des diesjährigen Wahlkampfes sein. Abschiebungen aber sind komplizierter umzusetzen, als Wahlkampfparolen es suggerieren. Jetzt wird wieder einmal die Kürzung von Entwicklungshilfe diskutiert, um mehr Druck auf die nordafrikanischen Staaten auszuüben, ihre Landsleute zurückzunehmen. Im Maghreb selbst, vor allem in Tunesien, schaut man ganz anders auf die Abschiebedebatte. Aus Rabat, Jens Borchers.
Wenn Tunesier und Deutsche direkt miteinander sprechen würden, gäbe es wohl in einem Punkt Übereinstimmung. In beiden Ländern grassiert die Furcht vor neuen Terroranschlägen und vor Radikalen und Fanatikern im eigenen Land. Tunesien hat schwere Attentate erlebt, auf Touristen, auf die Garde des Präsidenten, sogar auf eine ganze Stadt an der Grenze zu Libyen. Die Täter waren Tunesier. Tunesier, die sich aus welchen Gründen auch immer Terrororganisationen wie dem Islamischen Staat oder Al-Qaida angeschlossen hatten. Tunesiens Regierung sagt, sie habe eine Liste mit mehr als 2.900 Namen von Tunesiern, die nach Syrien, Irak oder nach Libyen gegangen sind, um dort im sogenannten Dschihad zu kämpfen. Bisher sind etwa 800 dieser radikalisierten jungen Männer wieder nach Tunesien zurückgekehrt. Sie wurden teils ins Gefängnis gesteckt, teils unter Hausarrest gestellt. Mittlerweile protestieren in Tunesien Menschen dagegen, dass diese Radikalen überhaupt heimkehren können. Eine Demonstrantin sagt, warum sie dieser Ansicht ist. Das sind Leute, die Tunesien auf illegalem Wege verlassen und sich dem Islamischen Staat oder Al-Qaida angeschlossen haben. Das sind keine Tunesier mehr. Und deshalb, meint die Demonstrantin, sollen sie auch nicht mehr als tunesische Staatsbürger heimkehren dürfen. Juristisch ist das völlig unmöglich. Aber es zeigt die Furcht mancher Menschen in Tunesien. Aus dieser Angst heraus argumentieren viele, weg mit den Radikalen. Haltet sie uns vom Leib, sperrt sie weg oder macht sonst was mit ihnen. Das Attentat in Berlin, verübt von einem Tunesier, ist aufmerksam registriert worden. Es hat viele Menschen berührt und erschüttert. Ihnen ist peinlich, dass der Täter aus Tunesien kam. In Deutschland wird diskutiert, warum er nicht, wie eigentlich geplant, längst in sein Heimatland abgeschoben worden war. Die zuständigen Stellen in Deutschland rechtfertigen sich mit der Begründung, Tunesien hat nicht rechtzeitig anerkannt, dass dieser Mann Tunesier war. Die tunesische Regierung wehrt sich dagegen. Man habe widersprüchliche Angaben aus Deutschland bekommen. Deshalb sei die Identität zunächst nicht eindeutig festzustellen gewesen. Das sagte der Staatssekretär für Migration und Auslandstunesier dem tunesischen Radiosender Mosaik FM. Bei einer zweiten Anfrage mit dem richtigen Namen vom 17. Dezember konnten wir seine Identität bestätigen und haben dann am 19. Dezember die Rückführung nach Tunesien akzeptiert. Der 19. Dezember, an diesem Tag, verübte Anis Amri mit einem gestohlenen Lastwagen den Anschlag auf dem Berliner Weihnachtsmarkt. Seitdem sieht sich Tunesien dem pauschalen Vorwurf ausgesetzt, radikalisierte Landsleute einfach nicht zurücknehmen zu wollen. Die Regierung bestreitet das. Im tunesischen Parlament zeigen sich Abgeordnete verschiedener Fraktionen mehr oder weniger hilflos. Was tun mit den Radikalen? Said Lakhdar von der Partei Front Populaire sagt, der tunesische Staat ist auf dieses Problem nicht vorbereitet. Innerhalb der Regierung gibt es Widersprüche. Manche wollen die Terroristen nicht zurücknehmen. Andere sagen, wir müssen sie wieder zu uns reinlassen. Diese Widersprüche sind ungelöst. Mehrezia Labidi von der gemäßigt islamistischen Partei Ennahda sagt, sie verstehe die Angst vieler Menschen vor der Rückkehr radikalisierter junger Männer. Ich verstehe, dass sie sagen, wir wollen die nicht bei uns haben, sagt Labidi. Aber das sei keine Lösung. Die zentrale Frage sei, wie verfährt man mit ihnen? Wie erfahren wir, was sie getan haben, wessen sie schuldig sind? Welches juristische Arsenal haben wir, um sie zu richten? Das heißt, woher sollen Beweise für mögliche Straftaten kommen? Wie kann man Radikale überwachen? Was kann man tun, um sie möglicherweise wieder zu integrieren? Die Antwort einiger tunesischer Parlamentarier lautet, diese Frage müssen wir zusammen lösen, gemeinsam mit Ländern wie Deutschland. Die deutsche Debatte über eventuelle Kürzungen von Entwicklungshilfe, um Druck zu machen für schnellere Abschiebungen, die ist noch gar nicht so richtig angekommen in Tunesien. Aber Tunesien hat ein ähnliches Problem wie Deutschland. Was tun mit den Gefährdern?
Jens Borchers. Und das war das Echo der Welt mit Udo Schmidt. Machen Sie's gut.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.